Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie im Namen des Diogenes Verlags zur Lesung eines der bekanntesten Autoren in der Schweiz, Lukas Hartmann, mit seinem aktuellen historischen Roman Ein Bild von Lydia. Herzlich willkommen, Herr Hartmann.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Lydia Welti-Escher ist klug, kunstbegeistert, nach dem Tod ihres Vaters eben die reichste Frau in der Schweiz. Ihr Vater war Eisenbahnkönig Alfred Escher. Und sie ist verheiratet mit einem Sohn eines mächtigen Politikers. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, der Sohn ist eher von langweiligerem Charakter. Und sie ist bereit, all das aufs Spiel zu setzen, eben aus Liebe zu einem Künstler. Lukas Hartmann, wann haben Sie denn zum ersten Mal von dieser wahren Geschichte von Lydia Welti-Escher und dem Porträtmaler Karl Stauffer Bern gehört?
Ja, das ist lange her. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne gezeichnet. Ich habe die Porträts entdeckt, dieses Malers Karl Stauffer, Radierungen. Die haben mich fasziniert. Ich habe sie zu kopieren versucht und dann bin ich auf seine eigene Geschichte gestoßen. Ich bin dann in Antiquariaten gewesen, eben auch als Jugendlicher, habe mir eine Biografie verschafft und gemerkt, der ist sehr jung gestorben, mit 32. Und warum eigentlich? Er war verliebt in die Tochter von Alfred Escher, eine unselige Liebe offenbar. Und später gab es eine Ausstellung im Kunstmuseum Bern mit Bildern von Stauffer. Und da ist mir die Geschichte noch einmal viel näher gegangen. Und ich habe gemerkt, das war eine wirkliche Tragödie, die die schweizerische Gesellschaft nachhaltig verstört hat damals. Einig darin, diese Ehebrecherin Lydia Welti-Escher zu verurteilen und auszugrenzen. Während von Deutschland her Stimmen kamen, die Parteinamen für Lydia Welti-Escher und sie verteidigten in ihrem Entschluss diese kalte Ehe mit einem Sohn eines mächtigen Politikers, eines Bundesrats zu verlassen. Und auch diese Diskrepanz zwischen den Meinungen hat mich sehr interessiert. Das war der Beginn meiner Beschäftigung mit diesem Stoff.
Und diese Ehebrecherin Lydia, was war die denn eigentlich für eine Frau?
Eine, die sehr früh viel Verantwortung tragen musste. Ihr Vater, Alfred Escher, wohnte ja in einem wunderbaren Gebiet am Rand von Zürich, im Belvoir, ein großer Park, Villa. Die Frau starb früh, die 6-jährige Lydia musste bereits dem Vater helfen, beistehen. Als 12-, 13-Jährige nahm sie seine Diktate auf, wurde sozusagen gleichwertig behandelt von ihm, bis sie merkte, dass Frauen in ihrer Zeit Gleichwertigkeit überhaupt nicht zustand. Und deshalb auch ihre große Liebe zu Kunst, weil das vielleicht auch eine Art Ausweg war, sich in dem, was sie wirklich wollte, nicht verwirklichen zu können. Deshalb vielleicht auch dann diese für viele unverständliche Liebe zu einem Casanova, einem, wie soll ich sagen, schwierigen Menschen wie dieser Karl Stauffer, der zuerst sie porträtierte im Auftrag des Mannes, des Ehemanns, die beiden Stauffer. Und der Ehemann ging gemeinsam zur Schule, das war eine Schulfreundschaft, aber beim Porträtieren verliebten sie sich ineinander und dann nahm das Verhängnis seinen Lauf.
Ich würde vorschlagen, wir hören mal die erste Stelle aus Ein Bild von Lydia.
Ich wähle den Anfang. Ich erzähle nämlich die Geschichte aus der Sicht der Kammerzofe, des Dienstmädchens Luise. Die kommt von ganz unten, aus ärmlichsten Verhältnissen und aufgrund von eher Zufällen, verwandtschaftlichen Beziehungen, wurde sie von der Hausherrin, also von Lydia Welti-Escher, angestellt. Luise ist dabei, als die ganze Tragödie ihren Fortgang nimmt, ist dann auch dabei in Florenz und in Rom. Bis zum Tod ist sie dabei, aber hier ist die erste Begegnung. So kam es, dass Luise sich frisiert und im hellblauen Sonntagsrock bei Frau Welti vorstellen konnte. Der Diener, der sie von oben herab musterte, führte sie ins Empfangszimmer, das sie allein durch seine Größe und den spiegelnden Parkettboden einschüchterte. Sie wartete lange, horchte auf das Ticken der Standuhr und versuchte, ihre Aufregung niederzukämpfen. Sie nannte die vornehme Dame, die endlich eintrat, gnädige Frau, was diese aber mit einem Lächeln korrigierte. Sag Frau Welti, mehr braucht es nicht. Luises Wangen begannen vor Verlegenheit zu glühen und einige Male stolperte ihre Zunge bei der nun einsetzenden Befragung doch wieder über die gnädige Frau. Im hochgeschlossenen, dunkelbraunen Hauskleid saß die Hausherrin da. Sie wirkte weder hochnäsig noch zudringlich, sondern eher sanftmütig und aufgeschlossen. Und Luise beneidete sie um die Bordüren an ihrem Kleid, um den schmalen Zopf, der ihr Gesicht einrahmte und von einer Schleife in der Farbe des Kleids festgehalten wurde. Sie übergab Frau Welti den Taufschein, den sie auf Anweisung der Tante mitgebracht hatte. »Marie-Louise, heißt du also mit vollem Namen«, sagte die Frau, nachdem sie das Papier auseinandergefaltet und gelesen hatte. Das Mädchen nickte. »Ja, Marie-Louise Gaugler, aber ich werde von allen Luise gerufen. Das mag ich lieber.« »Dann würde ich es auch so halten«, die Frau lächelte erneut mit einer Wärme, die Luises Aufregung milderte. »Kannst du denn lesen und schreiben?« »Ja, ich war 6 Jahre in der Schule.« »Gut so.« Sie schob das Buch, das auf dem Teetisch lag, zu Luise hinüber und ein Duft nach Rosen erreichte sie plötzlich. »Schlag es auf. Lies ein paar Sätze.« Luise setzte dort ein, wo ihr Finger auf den ersten Seiten hingeraten war. »Und das Mädchen begann seine Puppe mit den langen Blättern des Wegekrautes zu bekleiden, so dass sie einen schönen, grünen und ausgezackten Rock bekam, eine einsame, rote Mohnblume, die da noch blühte, wurde ihr als Haube über den Kopf gezogen und mit einem Grase festgebunden.« Lydia winkte ab. »Genug. Weißt du, von wem das ist?« Luise schüttelte den Kopf. »Ach, das spielt ja auch keine Rolle. Aber es ist wahr. Du liest gut. Und hoffentlich schreibst du auch gut.« »Ich war die Beste in der Klasse«, antwortete Luise. Doch sie schämte sich nachträglich, dass sie beim Lesen einige Male gestockt hatte. »Das hat man mir gesagt. Und ich bin Kindermädchen in Pfäffikon bei den Meyers im Pfarrhaus. Da habe ich den 2 jüngsten Kindern das Alphabet beigebracht. Sie wollten das unbedingt.« Ihre Blicke trafen sich wieder. In Lydias Lächeln war ein wenig Traurigkeit. »Ah ja, ich sagte jetzt trotzdem, wie der Mann heißt, der die Sätze schrieb, die du gelesen hast. Gottfried Keller.« Sie sprach den Namen beinahe feierlich aus. »Er ist unser größter Dichter und er ist oft bei uns zu Gast.« Luise hatte den Namen schon gehört. Man hatte auch im Pfarrhaus mit Verehrung von ihm gesprochen. Aber sie schwieg und nickte. Sie wollte mit ihrem Wissen nicht auftrumpfen. »Du wirst ihn kennenlernen«, fuhr Frau Lydia fort. »Ich glaube, er wird dich mögen.« Das klang, als wäre die Wahl schon auf sie gefallen. Doch sie war nicht sicher, ob sie es glauben sollte. Die Frau richtete sich auf und wirkte nun fast einschüchternd. »Sag mir, was weißt du von Haushaltdingen?« Luise ihrerseits sank im ungewohnten Sessel ein wenig zusammen. Sie erröterte und zögerte, ehe sie aufzuzählen begann. »Ich kann den Herd einfeuern. Ich kann das Parkett fegen und wichsen. Ich kann das Geschirr waschen, die Betten aufschütteln, Fenster putzen.« Die Frau fiel ihr ins Wort. »Das genügt. Du wirst zwar hauptsächlich für mich da sein, als Kammerjungfer und als Mädchen für alles. Du wirst mir die Kleider bereitlegen, mich frisieren, aber zwischendurch wirst du der Köchin helfen, manchmal auch den Gärtnern und anderes mehr, je nach Bedarf. Traust du dir das zu? Ja, sagte Luise, ohne lange nachzudenken. Sie wollte diese Stelle. Sie wollte sich bewähren in diesem prächtigen Haus und die Vertraute von Frau Welti werden. Stockend fragte sie, bedeutet das, dass Sie mich nehmen? Die Frau schien sie zu überhören. Noch etwas, sagte sie, du sprichst Italienisch, oder? Parli italiano. Sì, signora, ho vissuto a Bergamo, ma solo i primi anni della mia vita. Jetzt endlich war sie zufrieden, die reiche Frau. Ich mag diese Sprache. Sie ist mir die liebste, klangvoller als Französisch. Sie überlegte. Dann schien ihr Gesicht aufzuleuchten und das machte sie hübsche. Ja, ich nehme dich in meinen Dienst. Luise hätte beinahe in die Hände geklatscht vor Freude. Doch stattdessen neigte sie den Kopf und sagte sehr leise, ich danke Ihnen, gnädige Frau. Die gnädige Frau gewöhne dir ab, ich hab's dir schon gesagt. Ihre Miene wirkte streng, aber ihre Mundwinkel zuckten, als müsste sie gleich lachen. Ich danke Ihnen, Frau Welti, sagte Luise, sie stand auf und machte einen förmlichen Knicks, wie sie es von der Tante gelernt hatte. Jetzt lachte die Frau einen Moment lang ganz ungehemmt. Das musst du noch üben, für den Fall, dass du mal eine Herzogin bedienen solltest. Eine Herzogin? Herzoginnen gab es doch gar nicht in Zürich. Das war wohl ein Scherz. In ihr aufschießendes Glück mischte sich ein wenig Bangigkeit. Würde sie diese Frau, die an ein so anderes Leben gewöhnt war, zufriedenstellen können? Ich werde mir alle Mühe geben, Frau Welti, erwiderte sie. Doch eine Sorge plagte sie und sie suchte nach Worten. Ihr Herr Gemahl wird er auch? Die Frau wurde von einem Moment auf den anderen wieder ernst. Einverstanden sein? Ja, das wird er. Du wirst ihn bei Tisch bedienen, wenn er da ist, seine Schuhe putzen, ihm bisweilen Mantel und Hut reichen, wenn er weggeht und der Diener anderweitig beschäftigt ist. Mehr hast du kaum mit ihm zu tun. Das erleichterte Luise. Eigentlich war sie nicht auf den Mund gefallen. Tante und Mutter hielten es ihr oft vor. Bei den Nachbarn galt sie als frech. Und in Bergamo sei sie ein Wildfang gewesen, sagte die Mutter. Aber Herren gegenüber, die ihren Stand durch Tonfall und Miene betonten, verschlug es ihr die Sprache. So.
Wie wir eben jetzt gehört haben, Herr Hartmann, haben Sie die Perspektive von des Kammermädchens Luise gewählt. Was hat Sie an dieser Perspektive gereizt und nicht die Innenansicht, die Innenperspektive von Lydia Welti-Escher selbst?
Gereizt hat mich daran, dass Luise ja erst 15 ist, als sie ihren Dienst antritt, von vielem keine Ahnung hat, von dieser ganzen fremden Welt des Belvoir. Sie muss vertraut werden damit, Schritt um Schritt. Sie versteht vieles nicht, was diese gnädige Frau, diese Lydia Welti-Escher, beschäftigt. Es ist eine Art flirrendes inneres Bild, das in ihr entsteht. Wer ist sie? Und sie bleibt immer wieder oder wird immer wieder zum Rätsel, auch im Lauf der ganzen Geschichte, wo sie diese Frau durch alle Verzweiflungsschübe hindurch begleitet, durch diese ganze Liebesgeschichte hindurch mit dem Maler.
Und das Kammermädchen Luise, ist diese Figur historisch belegt oder haben Sie die selbst einfach erfunden?
Nein,
als Romanautor?
Nein, sie ist historisch belegt. In den Dokumenten findet sich dieser Name Marie-Louise Gaugler, genannt Luise. Sie blieb von 1885 bis 1891 bei Lydia Welti-Escher, reiste mit ihr nach Florenz, war dann mit ihr im Irrenhaus in Rom, wohin sie ihr Mann spedierte, war mit ihr auch in der kleinen Villa, die ihr von ihrem großen Vermögen in Genf dann zugestanden wurde von ihrem Mann. Sie war die reichste Erbin der Schweiz und Ihr Mann nach der Scheidung hat enorm davon profitiert, das wissen wir heute. Und Luise bekam dann im Testament, dass Lydia Welt, die Escherin, die ließ, die Kleider der Herrin. Sie konnte sich dann diese Kleider anziehen und auch noch etwas Geld. 1000 Franken war nicht wenig damals. Stand im Testament und das Testament ist einsehbar.
Wie kam es denn, dass Lydia Welti-Escher so reich ist? Das heißt, wer war eigentlich ihr Vater? Was bedeutet Alfred Escher für die Schweiz?
Er war der große Wirtschaftspionier in der Schweiz. Er hat die Eidgenössische Technische Hochschule gegründet, die ETH. Er hat die Kreditanstalt gegründet, die heutige CS, die Rentenanstalt gegründet. Er war maßgebend beteiligt an der Entstehung der Gotthardbahn und am Tunnelbau. Ohne ihn hätte das nicht gegeben. Und diese Eisenbahnlinien entsprachen in jener Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts wahrscheinlich dem, was die Digitalisierung heute zustande bringt. Sehr viel schnellere Verbindungen. Die ganze Wirtschaft wird umgepflügt von all diesen neuen Möglichkeiten. Und Alfred Escher war jener, der das sehr genau beobachtet und dann auch in hohem Maße beeinflusst hat. Und er hat natürlich auch dafür geschaut, dass genügend Geld für ihn jeweils abgezweigt wurde.
In Zürich vor dem Hauptbahnhof steht auch ein großes Denkmal für Alfred Escher.
Ja, da muss man noch beifügen, er verkrachte sich dann mit vielen aus den politischen Gremien. Er wurde zum Beispiel nie Minister, nie Bundesrat in der Schweiz, wollte er nicht sein. Und man muss auch wissen, dass die Gesetze weniger streng waren zu dieser Zeit, weniger einschränkend. So wie ein Escher damals funktionierte, wäre das heute nicht mehr möglich. Vielleicht zum Glück.
Im zweiten Lesepart lernen wir jetzt den Mann kennen, für den Lydia alles aufs Spiel setzt. Diese kunstbegeisterte Lydia trifft eben auf den Porträtmaler. Als Porträtmaler verbringt man natürlich viel Zeit mit seiner Person, die man abmalt. Und wir hören jetzt von Lukas Hartmann, was Karl Stauffer-Bern alles ausmachte.
Lydia hatte immer auch ganz schlechte Phasen. Sie war depressiv, musste sich dann Tage, vielleicht sogar wochenlang hinlegen, von Luise, ihrem Kammermädchen, betreut, liebevoll betreut, zwischen den beiden Frauen, der jungen, heranwachsenden und der um 10 Jahre älteren, entstand eine Art Freundschaft, die man aber nicht vom Abhängigkeitsverhältnis her als Freundschaft bezeichnen durfte. Aber ich denke, es war wirklich eine Freundschaft, eine ziemlich enge Verbindung zwischen den beiden. Sie ging oder fuhr dann einige Male zum Kuren nach solchen Zusammenbrüchen in ein Kurhotel, und hier ist es das Kurhotel Giesbach am Brienzersee, wo das Wasser über einige Stufen schäumend in den See stürzt. Das betrachtete man als besonders gesund. Für die Dienstboten der Reichen, die dort kurten, war ein Nebengebäude vorgesehen, in dem ist dann auch Lydia untergebracht, obschon sie jeden Tag ihre Dienstherrin kämmen muss, vielleicht auch Haare waschen und sonst zu Diensten sein. Bei vielen Gesprächen, die dann eben auch Geheimes enthüllen oder wenigstens am Rand enthüllen. Und jetzt, Stauffer ist schon einige Male im Belvoir gewesen, von seinem ehemaligen Schulfreund aufgeboten. Er hat Lydia gemalt. Das ist ein berühmtes Porträt, Lydia in Weiß. Hängt im Kunsthaus Zürich. Eine Frau in einer Wolke von Tüll, kann man sagen. Virtuos gemalt, weiß, mit weißem Hintergrund, ziemlich kühn für jene Zeit, obwohl Stauffer, ein genialischer Maler, nichts zu tun haben wollte mit den Impressionisten zum Beispiel, die damals allmählich begannen aufzufallen. Er war ein realistischer Maler. Und jetzt besucht er die Lydia nur für kurze Zeit an den Gießbachfällen. Luise erschrak, als Frau Lydia mit einem Telegramm auf dem Schoß in der dritten Woche ihres Kuraufenthalts ankündigte, der Maler Stauffer werde bald hier sein, morgen oder übermorgen schon. Sie hätten einiges zu besprechen. Er sei auf dem Weg von Berlin nach Biel. Er wolle seine Mutter besuchen, eine starke Frau, der es aber nicht sonderlich gut gehe. Er habe 2 Nächte im Belvoir logiert, ausgiebig mit ihrem Mann diskutiert und nun werde er einen Umweg machen, um auf sie zu treffen. Die Aussicht auf seinen Besuch schien sie zu beleben. Röte war in ihr Gesicht gestiegen, sie gestikulierte beim Sprechen. Dann sah sie Luise an, die mit gesenktem Kopf zugehört hatte. »Freust du dich denn gar nicht?«, fragte sie. »Stauffer ist doch ein so interessanter Mensch.« Sie ließ ein kleines, beinahe mädchenhaftes Lachen hören. Luise nickte, sagte aber nichts. Frau Lydias Miene wurde wieder ernsthaft. Sie musterte Luise leicht besorgt. »Macht er dir Angst?« Luise schüttelte den Kopf. »Es ist nur, ich weiß bloß keine Antwort auf seine Neckereien.« »Ach so, das darfst du nicht ernst nehmen. Das ist seine Natur. Er meint es gewiss nicht böse.« Sie hob das Telegramm mit der blauen Schrift in die Höhe, als ob Luise es von Weitem lesen könne. »Wie auch immer. Er bleibt ohnehin nur einen Tag.« Das milderte Luises Unbehagen, verscheuchte es aber nicht. An seinen breiten Brustkasten erinnerte sie sich, für den das offene Hemd, das ihm über den Gürtel hing, zu klein schien, an die muskulösen Arme, an seine Blicke, die sie nicht deuten konnte. Sie musste ihn am Schiffssteg abholen. Es hatte keinen Sinn, sich zu widersetzen. »Du führst ihn ohne langes Hin und Her zu mir, an meinen Tisch, ja.« Wenn Frau Lydia die Stimme erhob, war es ein Befehl. Für eine Dame wie sie, schob sie nach, gehöre es sich in einem solchen Fall nicht, Empfangskomitee zu spielen. Dafür sei die Dienerschaft da. Er habe ja wohl nur leichtes Gepäck dabei. Das könne er selbst tragen. Natürlich war Luise viel zu früh am Steg, zusammen mit den 3 Portiers vom Hotel. Das Schiff näherte sich dem Ufer wie ein schwerfälliges Reptil mit rauchendem Schlot und lautem Tuten, dessen Echo vom Gegenhang herüberwehte. Nach dem umständlichen Landemanöver kam etwa 12 Passagiere über den Steg, mitten unter ihnen Stauffer, eine Ledertasche tragend, mit breitkränkigem Hut und halbhohen Stiefeln. Ein fescher Mann, hätte Luises Mutter trotz seiner nachlässigen Kleidung wohl gesagt. Sie mochte im Unterschied zur Tochter diesen Typus Mann, der irgendwie eine italienische Art an sich hatte. Er übersah Luise zunächst, doch sie trat ihm in den Weg. »Grüß Gott, Herr Stauffer.« »Ach du?« Er tippte an die Hand an die Hutkrempe und deutete nur halb im Ernst eine Verbeugung an. »Ich habe gedacht, dass... Wo ist sie denn, die gnädige Frau?« »Sie wartet oben im Hotel auf Sie«, antwortete Luise mit aller Würde, die sie aufzubringen vermochte. »Ich soll sie hinführen.« »Gut, ich folge dir.« Er bespielte seine Enttäuschung mit einem abrupten Lachen, das er gleich wieder verschluckte. Sie ging ihm voran, hangaufwärts, auf die Idee, die Seilbahn zu nehmen, war er gar nicht gekommen, und sie ging mit Absicht so rasch, dass er hinter ihr ins Keuchen kam. Erst oben auf dem Vorplatz drehte er sich zu ihr um. »Du hast es eilig«, drehte sie sich zu ihm um. »Du hast es eilig, wie?«, sagte er gereizt. Luise deutete auf die verglaste Eingangstür. »Dort hinein geht es.« »Als ob ich das nicht selbst gemerkt hätte.« Er wischte sich mit dem Ärmel ein paar Schweißtropfen von der Stirn. Frau Lydia wartete an ihrem Tisch neben einer Kübelpalme, die Luise plötzlich ans Gewächshaus im Belvoir erinnerte, wo Stauffer sie gemalt hatte. Stauffer im Zimmer zu empfangen, hätte sich nicht geziemt. Sie reichte ihm, ohne aufzustehen, die Hand. Er beugte sich mit einem theatralischen Ächzen zu ihr nieder und küsste sie, was er noch nie getan hatte. Die Gäste an den anderen Tischen schauten neugierig auf die Begrüßungsszene. Frau Lydia trug ein hellblaues Kleid, ein etwas dunkleres Seidentuch war kunstvoll um ihren Hals geschlungen, Ihr Gesicht schien weicher als sonst, die Frisur, da hatte Luise mitgeholfen, sorgsam gebürstet, die Stirnfransen geglättet, wie auf Stauffers Bild. Während er seine Verlegenheit überspielend stehen blieb, tauschten sie ein paar Belanglosigkeiten aus. Dann lud sie ihn ein, Platz zu nehmen. Staufer nahm sich einen Stuhl, rückte ihn näher zu Frau Lydia so nahe, dass sie bedrängt schien und unmerklich vor ihm zurückrutschte. Luise wurde ausgeschickt, um in der Küche, wie Staufer es wünschte, einen Krug mit frischer Milch zu bestellen. Sie brachte ihn gleich selbst mit, samt zwei Gläsern, füllte sie auf, bis der Schaum fast über die Ränder trat, sah zu, wie beide tranken, Frau Lydia sehr ordentlich mit kleinen Schlucken, Staufer unbekümmert mit langen Zügen. »Frisch gemolken«, sagte er und wischte sich mit dem Handrücken über den weiß verschmierten Mund. »Etwas Gesünderes gibt es nicht.« Luise wusste nicht, ob sie noch gebraucht wurde, und weil Frau Lydia ihr keine weiteren Anweisungen gab, zog sie sich hinter die mannshohe Palme zurück und belauschte, eigentlich wider Willen, das einsetzende Gespräch. Die Sicht allerdings war ihr von den Palmenwedeln halb verdeckt. »Generös ist er, ihr Herr Gemahl«, sagte Staufe. »Er will mich nach Rom schicken zum Studium und alles bezahlen.« »Wir wären ja gerne mitgefahren, Emil und ich, aber meine Gesundheit geht vor. Erholen Sie sich so schnell wie möglich, Verehrteste. Kommen Sie nächstes Jahr. Ich will mich inspirieren lassen von Tempeln und Skulpturen.« Er machte eine ausladende Bewegung, stieß beinahe das leere Glas um. »Und mich, was ich schon lange wünsche, der Bildhauerei widmen. Sie haben bestimmt Talent dafür, so plastisch wie Ihre Zeichnungen angelegt sind. Ja, ich habe den Drang, wieder von vorne zu beginnen. Ein Meister wird man nur, wenn man sich getraut, stets von neuem Schüler zu sein. Das Malen und Zeichnen werde ich aber nicht aufgeben. Und natürlich werde ich die Werke, die in Italien entstehen, meinen Mäzenen überlassen, als kleines Entgelt für ihre Großzügigkeit. Ach, das sehen wir dann.« Staufe geriet ins Dozieren, seine Stimme stieg dabei in die Höhe, wurde lauter, sodass die Gäste an den Nebentischen aufhorchten. Man müsse in Rom die Ruinen besichtigen, das Kolosseum, die Hadriansvilla außerhalb der Stadt, ihre Proportionen begreifen. Er kenne dies alles nur von Stichen bisher, ein paar Fotografien. Es sei ihm ein Anliegen, etwas von der Größe dieser Zeit zurückzuholen, sie der Gegenwart gleichsam einzuverleiben. Die Menschen seien ja nicht dümmer geworden. Sie müssen sich bloß zutrauen, diesen Werken nachzueifern, sie vielleicht gar zu übertreffen. »Und?«, fragte Lydia. »Trauen Sie es sich zu?« Er stutzte, lachte dann schallend. »Sie wollen mich provozieren, ja?« Er war aufgesprungen, ging mit großen Schritten hin und her, als wolle er vor Lydia paradieren, redete sich in immer größere Begeisterung. »Ich sage Ihnen eines, man darf nicht nachlassen in den eigenen Anstrengungen. Die meisten, die heutzutage Künstler sein wollen, sind verzärtelt und selbstzufrieden. Man muss sich fordern, gegen eigene Schwächen ankämpfen. Das ist der Schlüssel. Auf Vollkommenheit dürfen wir nicht hoffen, aber weiß Gott, auf Fortschritte.«
Vielen Dank, Herr Hartmann. Wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte und ich möchte nicht zu viel verraten, denn Sie können sich das Buch gleich am Büchertisch noch von Lukas Hartmann signieren lassen. Lydia wird von mächtigen Männern sehr in Bedrängnis gebracht. Es ist eine tragische Geschichte. Vielleicht kann man auch sagen, dass sie in der falschen Zeit geboren wurde.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.